Kalter Wind weht durch den Komplex aus mehreren hölzernen Baracken. Vereinzelt treibt er tote Blätter über den kargen Boden. Aus der Ferne hört man gedämpfte Laute, die nur entfernt an menschliche Töne erinnern, aber vielmehr klingen wie gequälte Tiere. Plötzlich das Geräusch einer unheimlich knarzenden Tür. Vorsichtig und mit zitternder Hand geöffnet, gibt sie den Blick in eine der Baracken frei. Nachdem die Augen sich an das trübe Zwielicht gewöhnt haben, erkennt man einen Raum, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Auf einem penibel aufgeräumten Schreibtisch lassen sich nicht nur Teile medizinischer Ausrüstung erkennen, sondern an der Wand hat jemand gleich einer pervertierten Sammlung von präparierten Insekten menschliche Augäpfel mit Stecknadeln an die Wand gepinnt. Wir befinden uns in der Hölle des Grauens.
Der Schauplatz unserer Szene befindet sich in Polen, nahe der Grenze zu Tschechien und der Slowakei, etwa 900 Kilometer nordöstlich von Bremen und etwa 8 Stunden Autofahrt entfernt. Dort liegt das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, das größte deutsche Vernichtungslager der Nazis. Hier war der Todesengel von Auschwitz von Mai 1943 bis Januar 1945 tätig. Ich habe dir hier mal ein paar Bilder mitgebracht von Auschwitz. Vielleicht magst du unseren Zuhörern mal erklären, wie es da so aussieht und was für eine Stimmung es dort auch irgendwie ist. Wir laden euch natürlich die Bilder hoch.
Ja, also da stehen sehr viele gleich aussehende Holzbaracken auf einem sehr großen Gelände, die auch sehr, platzsparend angeordnet sind, vermutlich um möglichst viele Leute unterzubringen. Das Gelände ist auch sehr hoch eingezäunt. Außerdem gibt es da auch ein paar Wachtürme und keine Bäume und Blumen. Und dadurch, finde ich, wirkt es auch wie ein Lost Place, weil dort keine Menschen sind und es wirkt sehr ausgestorben. Ich finde, das lässt das Ganze auch sehr schaurig wirken. Ein Lost Place ist ja immer sehr schaurig und traurig, weil da einfach nichts mehr ist. Und durch die Geschichte wirkt es auch sehr traurig.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Und ich finde es eben auch sehr kalt und dadurch wirkt es sehr unpersönlich, weil auch alles so abgefragt aussieht und dort nichts Schönes zu sehen ist oder Positives. Ich finde es auch sehr furchteinflößend irgendwie, durch eben auch diese Wachtürme und den Stacheldraht und generell die hohen Zäune. Und weil es sich eingesperrt irgendwie anfühlt und so, als wäre kein Entkommen möglich.
Aber wer war denn jetzt eigentlich der Todesengel von Auschwitz?
Die Person, die später als Todesengel von Auschwitz bezeichnet wurde, heißt Josef Mengele und wurde am 16. März 1911 in Günzburg in Bayern geboren. Seine Eltern waren Karl Mengele und Walburga Theresa Hupfauer. Er hat außerdem zwei jüngere Brüder. Er stammt aus guten Familienverhältnissen. Seine Eltern sind katholisch-konservativ und in ihrer Familie gibt es nicht sowas wie ein Lieblingskind. Sein Vater war auch ein großes Vorbild für Mengele, da er auch ein eigenes Unternehmen hatte. Seine beiden Eltern waren beide keine überzeugten Nationalsozialisten. Sein Vater war jedoch Mitglied in der Nationalen Volkspartei und der NSDAP. Er stellte sogar einmal Hitler seine Halle für einen Wahlauftritt zur Verfügung. Dies machte er jedoch nicht aus der persönlichen und politischen Überzeugung. Er nutzte dies zum eigenen Vorteil, denn so konnte er Einfluss auf die Wirtschaftspolitik bekommen, was für seine Firma auch recht wichtig war. Mengele studierte dann Medizin und promovierte mit dem Thema der Rassenhygiene. Er wurde Mitglied in der Jugendorganisation der NSDAP, die er jedoch ein Jahr später wieder verließ, mit dem Hinweis auf gesundheitliche Probleme. Die nächsten Jahre wird er Mitglied der NSDAP und tritt der Schutzstaffel SS bei.
Aber warum trat er denn nun mal jetzt der SS bei? Er ist doch später oder vorher erst der Jugendorganisation ausgetreten. Wurde er jetzt auf einmal doch ein Nazi?
Ich vermute, dass er sich so ein bisschen vom Vater abgeguckt hat, der das eben auch so gehandhabt hat und Mitglied in nationalsozialistischen Parteien war, um eben seine Firma weiterzubringen. Und Mengele hat dies eben auch so gemacht. Er wollte zwar nicht seine eigene Firma weiterbringen, er hat die Grausamkeit der NSDAP jedoch als Vorteil für seinen beruflichen Werdegang gesehen und hat sich somit selbst ein bisschen auf die Sprünge geholfen.
Ah, das ist taktisch sehr klug.
Ja, das ist es. Dann leistet er noch Wehrdienst in Tirol und 1939 heiratet er Irene Schönbein, mit der er später auch einen Sohn hat. Er wird dann zur Wehrmacht einberufen und tritt der Waffen-SS bei, mit der er somit auch in den Krieg gegen die Sowjetunion einzieht. Er leidet dann eine schwere Verwundung und wird somit 1943 als frontuntauglich nach Berlin versetzt und tritt dann als Ersatz für einen langfristigen Krankenarzt im KZ Auschwitz ein. Er wird dann dort am 30. Mai neuer Lagerarzt im Zigeunerlager. Für mich ist es so ein bisschen der Anfang seiner späteren grausamen Berühmtheit.
Josef Mengele wurde, wie gesagt, am Mai 1943 ein SS-Arzt im Konzentrationslager in Auschwitz-Birkenau. Dort führte er Selektionen an der Rampe durch und entschied, wer sofort in die Gaskammer geschickt wurde und wer für Zwangsarbeit oder wissenschaftliche Experimente verwendet wurde. Diese Selektion geschah meistens nach Lust und Laune und die von ihm für seine wissenschaftliche Arbeit ausgewählten Menschen waren Zwillinge, Missgebildete und Kleinwüchsige oder Menschen mit anderen Anomalien. Diese behandelte er auch zunächst bevorzugt, bevor er seinen Nutzen aus ihnen zog.
Was heißt denn, dass er sie bevorzugt hat und was war das Gute daran?
Also erstmals durften diese Kinder ihre Kleidung behalten. Ihnen war es erlaubt, Spaziergänge über das Gelände zu machen. Er brachte ihnen öfters mal Bonbons mit. Ihnen wurde die Haare nicht abgeschnitten und das brachte halt, dass sie ihm halt auch mehr vertrauten. Was halt dazu auch führte, dass er netter rüberkam für die Gefangenen. Und sein besonderes Interesse galt der Zwillingsforschung. Und diese Zwillinge bezeichnete er auch öftersmals als seine Schützlinge. Jetzt zog Mengele seinen vollen Nutzen aus der Zusammenarbeit mit den Nazis. Diese interessierten sich für die Rassenhygiene, sodass er vorgeben konnte, seine wissenschaftlichen Experimente unter anderem in ihrem Sinne durchzuführen.
Magst du vielleicht nochmal kurz erklären, was die Nazis unter Rassenhygiene verstanden?
Unter Rassenhygiene verstanden die Nazis vor allem die Reinhaltung der arischen Rasse. Diese zeichnete sich aus, dass man blonde Haare und blaue Augen hatte.
An dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Es folgen Beschreibungen von Grausamkeiten an Menschen, die möglicherweise nicht jeder gut verarbeiten kann. Lasst euch sonst von eurem Sitznachbarn anstoßen, wenn diese vorüber sind.
Josef Mengele arbeitete unter anderem an Experimenten zur Veränderung der Augenfarben. Dabei wurden Chemikalien direkt in die Augen der Opfer eingespritzt, wobei diese bei vollem Bewusstsein waren, was oftmals zur Erblindung führte. Vielleicht erinnerst du dich an unsere Eingangsszene mit den Augen an der Pinnwand. Zeitzeugen und Überlebende berichteten nämlich, dass Mengele Augen in seinem Büro hängen haben sollte. Und das nicht nur Bilder von diesen Augen, sondern wirklich richtige Augäpfel.
Oh, das ist echt grauenhaft.
Ja, da hast du recht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Er war außerdem auch bekannt für seine Zwillingsstudien, bei denen Kinder auch hier wieder ohne Betäubung operiert und verstümmelt wurden. Dort wurden zum Beispiel Organe ausgetauscht oder Bluttransfusionen durchgeführt. Er paarte auch Zwillinge miteinander, um zu sehen, ob diese auch Zwillinge bekommen würden. Er führte auch Versuche an Schwangeren, Frauen und Menschen mit Behinderung durch, die auch öfters mal tödlich endeten. Mengele hatte auch einen eigenen Pathologen, der auch jüdisch war, was nochmal deutlich machte, dass er eine komplett andere Vorstellung von Minderwertigkeit hatte. Er respektierte Menschen mit Bildung und sortierte sie nicht nach ihrer Rasse ein. Mengele sammelte auch Körperteile, wie zum Beispiel die Augäpfel, Organe und Gewebsproben von getöteten Häftlingen für Studienzwecke. Er verschickte diese auch bei Bedarf an bekannte und befreundete Ärzte und Wissenschaftler in ganz Deutschland. Um an dieses benötigte Material zu kommen, war die häufigste Tötungsmethode die Phenol-Injektion direkt ins Herz, was oft zu sofortigem Tod führte.
Mir ist gerade noch eine Frage in den Kopf gekommen, und zwar würde mich mal interessieren, wie er solch grausame Taten überhaupt verarbeitet hat. Weil ein normaler Mensch könnte sowas ja gar nicht mit seinem Gewissen vereinbaren.
Das ist eine echt gute Frage. Tatsächlich kann das bis heute nicht wirklich beantwortet werden, denn Mengele redete fast nie über seine persönlichen Interessen und Gedanken mit anderen und verbarg auch, dass er seine wissenschaftlichen Ergebnisse akribisch dokumentierte. Es ging ihm also buchstäblich in erster Linie um fundierte Erkenntnisse und nicht darum, Menschen bewusst weh zu tun. Auch muss gesagt werden, dass er seine Opfer nicht als gleichwertig ansah, sondern sichtlich als Arbeitsmaterial, was unter anderem darin deutlich wurde, dass er sie auch als Meerschweinchen bezeichnete. Die Überlebenden seiner Experimente, und es waren nicht viele, die dieses überhaupt überlebt hatten, litten lebenslang unter den körperlichen und seelischen Folgen.
Mengele führte seine unvorstellbar grausamen Forschungsexperimente ungestört bis in den Januar 1945 in Auschwitz durch. Nachdem man dort Kenntnis darüber erlangt hatte, dass der Krieg verloren und die Sowjetarmee auf dem Weg war, das Lager zu räumen, packte Mengele 10 Tage vor deren Eintreffen einen großen Teil seiner Forschungsunterlagen zusammen und begab sich auf die Flucht. Der in Auschwitz verbliebene Teil seiner Unterlagen wurde durch die Sowjetarmee vernichtet.
Das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Erst tut er diesen Menschen solch ein Leid an und dann macht er sich einfach aus den Staub. Haben sie dann wenigstens noch erwischt?
Also das ist eine berechtigte Frage und es kann einen auch wirklich richtig wütend machen. Tatsache ist, dass Mengele auf seiner Flucht auf jede Menge Bekannte und Helfer traf, die es ihm ermöglichten, dass seine Flucht zunächst über seine Heimatstadt Günzburg in Deutschland führte, später dann über Italien nach Genua. Diese Netzwerke aus Helfern ehemaliger Nazi-Verbrecher nannte man auch Rattenlinien.
Ratte, das trifft es ja ziemlich gut. Und keiner hat nach ihm gesucht?
Tatsächlich begann die Suche nach Mengele erst relativ spät, denn unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sah man ihn noch gar nicht als wichtige Figur der Nazi-Verbrechen. Mit dem Beginn der Nürnberger Prozesse tauchten jedoch immer mehr Zeugenaussagen gegen ihn auf und man kam darauf, dass er einer der Hauptverantwortlichen für die Verbrechen in Auschwitz war. Im Rahmen eines Prozesses in Israel kamen dann Verbrecher wie Mengele ganz stark an die Öffentlichkeit und das Interesse daran, sie zur Rechenschaft zu ziehen, wuchs immer stärker. Im Jahr 1964 stellte die Bundesrepublik Deutschland einen internationalen Haftbefehl gegen Josef Mengele aus. Zusätzlich wurde Interpol eingeschaltet.
Nun suchte ja quasi die ganze Welt nach ihm.
Stimmt, aber er hatte sich inzwischen längst nach Übersee abgesetzt und hielt sich in verschiedenen südamerikanischen Ländern wie Paraguay, Argentinien und Brasilien auf. Er war ein Meister des Untertauchens und Versteckens, änderte mehrfach seinen Namen und auch seine Familie verriet ihn natürlich nicht, sondern unterstützte ihn finanziell. Er führte ein relativ entspanntes Leben dort und heiratete nach der Scheidung von Irene im Jahr 1954 sogar noch 1958 ein zweites Mal. In Sao Paulo, Brasilien, kaufte er sogar ein Haus und lebte dort ohne nennenswerten Kontakt zur weiteren Außenwelt. Im Alter von 68 Jahren erlitt er einen Schlaganfall beim Schwimmen, erstickt und ertrank daraufhin. Unter dem Namen Wolfgang Gerhard wurde er in Embu bei Sao Paulo begraben. Seine Familie verschleiert auch dies, bis sein Grab 1985 von Ermittlern gefunden wird. Sein Skelett wird exhumiert und mittels Harnschema und DNA-Analyse wurden im Jahr 1992 letzte Zweifel an seiner Identität beseitigt.
Meine Güte, die ganze Geschichte macht mich so sprachlos. Das könnte glatt aus einer Fernsehserie stammen.
Ja, da hast du recht. Das ist eine so krasse Geschichte.
Ich denke, mir ist wirklich mehr als klar geworden, weshalb er der Todesengel von Auschwitz genannt wurde. So viele Menschen, wie er auf dem Gewissen hatte. Und trotzdem hatte er diese Anwandlung von Nettigkeit gegenüber den Kindern in Auschwitz. Und selbst hatte er auch einen Sohn, den er irgendwie geliebt haben muss. Was mag in seinem Kopf vorgegangen sein? War er vielleicht ein Psychopath?
Naja, untersucht hat ihn ja keiner, es hat ihn ja niemand zu fassen bekommen. Man kann also nur von dem ausgehen, was andere über ihn berichtet haben. Es gibt natürlich Merkmale in seiner Persönlichkeit, die dafür sprechen, dass er einer gewesen sein könnte. Aber andere wichtige Aspekte wie ständiges Lügen oder frühere Verhaltensauffälligkeiten treffen ja nun gar nicht auf ihn zu. Was denkst du, war er ein Soziopath?
Ich denke, auch hier gibt es wieder deutliche Übereinstimmungen mit seiner Persönlichkeit, wie dass er keine Schuld empfand und rücksichtslos handelte. Aber Soziopathen werden ja häufig zu solchen, weil sie ein Trauma wie Missbrauch oder Ähnliches in der Kindheit erlebt hatten und nun nicht mal mehr in einem normalen Verhältnis zur Gesellschaft und anderen Menschen stehen können. Mengele hatte aber eine schöne Kindheit und hat sich auch gut mit seiner Familie verstanden. Selbst in Auschwitz hatte er ja zu einigen Menschen relativ normale Verhältnisse wie zu seinem jüdischen Pathologen. Wenn er kein Psychopath oder Soziopath war, war er vielleicht ein Sadist?
Das scheidet ja auch aus, denn Sadisten haben ja ebenso wie Soziopathen Freude daran, anderen Schmerzen zuzufügen. Mengele hat aber gar nichts empfunden, weder Freude noch Mitleid. Es war ihm ja scheißegal, was mit den Menschen passierte, an denen er experimentierte.
Stimmt, aber ein Narzisst war er auch nicht wirklich. Denn es gibt hier auch wieder Punkte, die auf ihn zutreffen, wie mangelnde Empathie. Also, dass er sich nicht wirklich in das Leid anderer hineinversetzen konnte, aber andere Merkmale wie Arroganz oder stark ausgeprägter Neid wiederum nicht. Kann man ihn denn psychologisch irgendwie einordnen?
So viel im Nachhinein ist es natürlich schwer. Und die Tatsache, dass er nie vor Gericht stand und begutachtet wurde, macht es nicht leichter. Von den bekannten Fakten her kann man heute sagen, dass Mengele keine psychologische Persönlichkeitsstörung hatte, sondern schlicht vom wissenschaftlichen Wahn getrieben war. Das bedeutet, kein Gericht der Welt hätte ihn für seine Taten als unzurechnungsfähig freigesprochen, sondern er war in jeder Hinsicht und vollumfänglich schuldfähig und somit einer der größten Verbrecher seiner Zeit.
Zur Einordnung. Sämtliche Aussagen über Mengele und seine Taten in Auschwitz beruhen auf Zeugenaussagen, die teilweise erst bis zu 40 Jahre später erfolgten und die aufgrund des fehlenden Prozesses gegen Josef Mengele nie verifiziert worden sind. Aufgrund der starken Übereinstimmung der Aussagen geht man jedoch heute von deren Zutreffen aus. In Auschwitz verloren insgesamt zwischen 1,2 und 1,6 Millionen Menschen ihr Leben. Die genaue Zahl der Opfer Mengeles, die durch seine Entscheidungen und Experimente starben, lässt sich nicht genau belegen. Sie dürfte jedoch in die Zehntausende gehen. Von den rund 3000 Zwillingen, die Mengele in Auschwitz behandelte, überlebten nur 157.